Ja, dann wünsche ich euch von meiner Seite auch einen guten Morgen erstmal. Und genau, ich stelle mich vielleicht zum Anfang erstmal vor für diejenigen, die mich vielleicht noch nicht besonders gut kennen. Ich heiße Joel, bin 23 Jahre alt und ich studiere Musik und Philosophie auf Lehramt in Mainz. Und ja, ich freue mich sehr, hier heute Morgen predigen zu dürfen, um meine Gedanken mit euch zum Thema Identität teilen zu dürfen. Und lasst mich euch doch direkt zum Anfang in eine kleine Begebenheit aus meinem Alltag letztens mit hineinnehmen. Letztens bin ich zu Fuß zur Uni gelaufen und ich kam an einem Friedhof vorbei. Als ich zu dem Friedhof hinüberblickte, las ich die verschiedenen Inschriften der Grabsteine und dabei ist mir ein Grabstein besonders aufgefallen oder hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Weil auf dem Grabstein stand so sinngemäß Hans-Dieter so und so, ich weiß nicht mehr genau seinen Namen, dann und dann geboren, dann und dann verstorben, ehrgeiziger Anwalt, der sich stets für Recht und Ordnung einsetzte. Und ich fand es irgendwie bemerkenswert, dass hier die Entscheidung getroffen wurde, seinen Beruf auf seinen Grabstein eingravieren zu lassen. Und ich merkte, dass dieser Beruf irgendwie schon so ein bisschen zu seiner Identität wahrscheinlich geworden sein muss. Ist es nicht verrückt, welche Dinge unsere Identität bilden? Erinnert ihr euch jetzt noch an den ersten Satz, den ich gerade eben hier gesagt habe? Ich habe mich vorgestellt, habe meine Identität sozusagen preisgegeben und ich habe mich vorgestellt mit meinem Namen, meinem Alter und meiner Tätigkeit, also dem Beruf, den ich gerade erlerne. Und wenn ich jetzt Kinder hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch noch das dazu gesagt, also meinen Familienstatus genannt. Und ich würde auch mal behaupten, dass das so die Dinge sind, die wir oder die in so einer Vorstellung am häufigsten genannt werden. Natürlich kommt es immer so ein bisschen auf den Kontext drauf an, ob ich mich jetzt im beruflichen Kontext vorstelle oder privat, das kann sich nochmal unterscheiden, aber es sind meistens so diese Dinge. Also scheinbar haben diese Dinge eine hohe Priorität für unsere Identität. Auffällig dabei ist aber auch, dass diese Dinge alle eigentlich vergänglich sind und nicht vom Bestand sind. Wenn man jetzt zum Beispiel an das Alter denkt, das verändert sich zu jeder Sekunde. Der Familienstatus ist leider in unserer heutigen Zeit auch in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft etwas sehr Fragiles, etwas, was sich auch schnell von heute auf morgen irgendwie verändern kann. Und derselbe Beruf, den man in jungen Jahren vielleicht gelernt hat, wird höchstwahrscheinlich nicht mehr derselbe kurz vor der Rente sein. Wenn man jetzt zum Beispiel auch, oder manche Berufe fallen komplett weg durch technologischen Fortschritt, wenn man zum Beispiel an die künstliche Intelligenz von ChatGPT denkt. Ich sage immer fast ChatGBT, aber PT. Wäre es nicht fatal, wenn unsere Identität von Dingen gebildet wird, die eigentlich vergänglich und unbedeutend sind? Jesus hat uns durch sein Vorbild einen anderen Weg gezeigt, wie wir unsere Identität in etwas finden können, das über alles Vergängliche hinausgeht und eine Identität ist, die uns befähigt, auch durch die tiefen Täler des Lebens gehen zu können. Dabei wollen wir uns mal Markus 8, Vers 27 bis 29 anschauen. Da heißt es, für wen halten mich die Leute? Das fragt an der Stelle Jesus seine Jünger. Sie, also die Jünger, antworteten für Johannes den Täufer und andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Und er sprach zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Interessant hierbei ist, dass es Parallelen zu unserer heutigen Gesellschaft gibt, obwohl mehr als 2000 Jahre dazwischen liegen. Weil wenn man heutzutage fragen würde, für wen halten die Leute Jesus? Würde man vermutlich geantwortet bekommen, dass Jesus ein moralisch guter Mensch war, ein Wanderprediger und vermutlich würde man ihm einen ähnlichen Status wie zum Beispiel einem Mahatma Gandhi zuschreiben. Jedenfalls herrscht kein Konsens darüber, dass Jesus Gottes Sohn war oder ist. Und genauso in der Bibelstelle auch nicht. Die Leute halten ihn für einen Propheten oder für dies oder das, aber nicht für Gottes Sohn. Und wenn wir jetzt betrachten, wie Jesus mit der Antwort auf diese Frage umgeht, also die Frage, für wen halten mich die Leute, dann fällt auf, dass er diese Antwort erstmal stehen lässt, obwohl sie eigentlich ja falsch ist. Er hätte ja auch sagen können, was? Wie können die mich nur für einen Propheten halten, wenn ich doch Gottes Sohn und eigentlich unvergleichbar mit einem Propheten bin? Aber das tut er nicht, er lässt es einfach stehen. Und man hat das Gefühl, es sei ihm völlig egal, für wen die Leute ihn halten. Und das ist die erste Erkenntnis über Jesu Identität. Seine Identität kommt nicht von den Leuten. Im Matthäusevangelium wird dieselbe Situation aus Matthäus Perspektive nochmal beschrieben. Und dort sagt Jesus, nachdem Petrus erkannt hat, dass Jesus der Christus, also Gottes Sohn, der Retter ist, da sagt er noch, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Somit sehen wir also, dass Jesus, obwohl er sich von den Leuten seine Identität nicht zusprechen ließ, trotzdem genau wusste, wer er ist. Und das bringt uns zu der Frage, woher er das wusste oder beziehungsweise woher er diese Selbstsicherheit über seine eigene Identität hatte. Die Antwort darauf finden wir ein Kapitel weiter in Markus 9. Dort lesen wir, und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt, also verwandelt, und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind, so lass uns 3 Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, und das ist jetzt sehr wichtig für den nächsten Punkt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Hier sehen wir jetzt ganz genau, woher Jesus seine Identität hat. Und zwar kommt sie eben nicht von den Leuten, sondern sie kommt von Gott. Also sie wird ihm von Gott, seinem Vater, zugesprochen. Gott spricht Identität in Jesus hinein durch den Satz, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und diese Identität, die er Jesus zuspricht, beinhaltet 3 zentrale Aspekte, beziehungsweise mir sind 3 Aspekte dabei aufgefallen. Und zwar erstens, Gott bekennt sich zu Jesus als seinem Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn. Zweitens drückt er seine Liebe zu ihm aus, dadurch, dass er sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Und drittens verleiht er ihm Autorität, dadurch, dass er sagt zu den Jüngern, auf ihn sollt ihr hören. Ich denke, an dieser Stelle sollten wir vielleicht kurz innehalten und uns das nochmal erneut vor Augen führen, wie wichtig das auch ist für Eltern, dass sie ihren Kindern diese 3 Aspekte zusprechen. Also, dass man sich zu seinem Kind bekennt und sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, ich bin stolz darauf. Und zweitens, dass ich dich liebe. Und drittens, dieser Aspekt mit der Autorität, das kann man vielleicht so ein bisschen auf die eigenen Kinder übertragen, dass man den eigenen Kindern etwas zutraut. Dass man sagt, du kannst das, ich glaube an dich. Interessant ist auch, dass das Ereignis der Verklärung, also dieser Verwandlung, was wir gerade gelesen haben, stattfindet, bevor Jesus sich aufmacht, also bevor er sich auf seine Mission ans Kreuz aufmacht. So gesehen könnte man das Identitätszusprechen von Gott als Fundament oder wie so eine Ausrüstung für Jesu Mission sehen. Die Identität, die er von Gott empfängt, ist das, was ihn durch die tiefsten Täler auf seiner Mission bringt und trägt. Und ich denke, diese Identität ist auch der Grund dafür, warum es Jesus scheinbar so egal ist, was die Leute von ihm halten. Und versteht mich nicht falsch, natürlich wünscht sich Jesus, dass die Welt ihn erkennt, also dass die Welt ihn als den erkennt, wer er ist, nämlich als Gottes Sohn, aber es kratzt zumindest nicht an seinem Stolz, wenn sie es nicht tut. Weil er muss sich niemandem beweisen, weil er auf die Identität zurückgreifen kann, die ihm Gott zuspricht. Allerdings ist es auch nicht das erste Mal, dass Jesus von Gott Identität zugesprochen bekommt. Bereits bei seiner Taufe sprach Gott zu Jesus, als er aus dem Wasser stieg: Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Was zeigt uns das? Es zeigt uns, dass es auch Jesus gut tat, immer wieder zu hören, wer er in den Augen Gottes ist. Und wenn das der Fall bei Jesus war, dann umso mehr bei uns, oder? Auch wir müssen immer wieder für den Austausch mit Gott uns öffnen und uns von ihm zeigen lassen, wen er in uns sieht. Auch wir müssen immer wieder hören, dass Gott sich über uns von Herzen freut. Deswegen möchte ich euch das auch nun zusprechen: Gott freut sich über dich von Herzen. Okay, jetzt haben wir gesehen, wie das bei Jesus ist mit der Identität. Aber wie ist das normalerweise bei uns mit der Identität? Ich würde sagen, prinzipiell ist jeder Mensch auf der Suche nach Identität und wir finden unsere Identität in den verschiedensten Dingen. Wenn es nicht der Beruf ist, wie bei dem Anwalt zum Beispiel, aus dem Beispiel am Anfang, dann ist es vielleicht der Fußballverein, dem man sich zugehörig fühlt. Manch einer identifiziert sich womöglich sogar mit dem Land, in dem er geboren ist. Und an sich sind das erstmal auch keine schlechten Dinge. Also es ist erstmal nichts Schlechtes, weil ein Anwalt übt ja einen durchaus sinnvollen Beruf aus. Ich selber habe auch 12 Jahre in einem Fußballverein gespielt und ich empfand diese Zeit als wunderbar. Bin auch noch Fußballfan, gucke sehr gerne Fußball. Und sich in dem Land, in dem man geboren wurde, zu Hause zu fühlen, ist ja auch erstmal nichts Schlimmes. Ist ja eigentlich schön, wenn man sich irgendwo zu Hause fühlt. Aber wenn diese Dinge an erster Stelle meine Identität definieren und nicht Gott, dann kann schnell Folgendes passieren. Und Achtung, ich übertreibe jetzt bewusst und zeige Extreme auf, um die Richtung zu veranschaulichen, um die es mir geht. Ich überspitze das ein bisschen. Aber was passieren kann, wenn meine Identität von diesen Dingen definiert wird und nicht von Gott, ist, dass dann der Anwalt, der einen ehrbaren Beruf ausübt, schnell zu einem Workaholic wird und sich vielleicht von einem in den anderen Burnout stürzt. Der Fußballfan, der einfach nur Spaß an dem Sport und an der eigenen Mannschaft hat, lebt dann schnell nur noch für seinen Verein und entwickelt einen Hass eventuell auch auf alle anderen Vereine. Also das ist so dieses Verhalten, was man bei Hooligans ja oft beobachten kann, wo sich das Denken nur noch um die eigene Gruppe dreht und gerichtet ist gegen alle anderen Gruppierungen. Und die Person, die sich in ihrem Heimatland einfach zu Hause fühlt, kann dann schnell einen pervertierten Patriotismus entwickeln, der letztendlich eventuell sogar zum Nationalismus wird. Aber wie gesagt, das sind Extreme, aber ich glaube, ihr versteht die Richtung, die ich aufzeigen will damit. Was ich mit all dem nämlich zeigen will, ist, dass irdische Dinge unsere Identität an erster Stelle nicht bilden sollten, beziehungsweise dass es ungesund ist, wenn diese Dinge unsere Identität an erster Stelle bilden. Weil dieser Platz steht ihnen nicht zu. Es tut uns und unseren Mitmenschen nicht gut, wenn wir diesen Dingen diesen Platz geben. Irdische Dinge sollten nie das erste und das letzte Wort bei unserer Identitätsbildung haben, weil dieser Platz ist für Gott, unseren Vater, reserviert. So hat Gott uns geschaffen. Er hat uns für eine Beziehung mit ihm geschaffen, die der einer Vater-Kind-Beziehung gleicht. Und als unser Vater will er Identität in uns hineinsprechen, so wie er es auch bei Jesus getan hat. Weil er will uns eine Grundlage für unser Leben schenken, mit unserer Identität, damit wir es eben auch durch die tiefen Täler unseres Lebens schaffen. Und um zu veranschaulichen, wie wichtig das ist, stell dir mal vor, du bist in einem tiefen, dunklen Tal. Das ist erstmal nicht schwer, weil wir alle auf verschiedene Art und Weise tiefe Täler in unserem Leben erleben. Jetzt stell dir aber zusätzlich noch vor, dass du einen schweren Unfall hattest und dabei dein Gedächtnis verloren hast. Du weißt jetzt nicht mehr, wer du bist, woher du kamst und wohin du gehst. Und ich glaube, genauso geht es vielen Menschen dieser Welt, die gar nicht wissen, wer sie in Gottes Augen eigentlich sind. Sie wissen nicht, wer sie sind, woher sie kamen und wohin sie gehen. Zwar werden auch noch tiefe Täler in unserem Leben kommen, wenn wir wissen, wer wir in Gottes Augen sind, aber wir können diese Täler dann überwinden, wenn wir eben wissen, wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und so gesehen gibt uns Gott mit der Identität, die er uns schenken will, auch Richtung für unser Leben oder Orientierung. Okay, jetzt habe ich sehr viel darüber geredet, warum es wichtig ist, dass unsere Identität von Gott gebildet wird. Lasst uns jetzt mal anschauen, wie diese Identität eigentlich aussieht, die Gott uns schenken will oder die er uns zusprechen möchte. Ich werde dabei auf drei Eigenschaften eingehen und die erste Eigenschaft finden wir im Galaterbrief. Da heißt es, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. In diesem Abschnitt erinnert Paulus die Gemeinde an ihre Identität und ich denke, dasselbe gilt für uns heute auch. Vor allem ist es wichtig, sich diese Identität immer wieder vor Augen zu führen. Uns wird hier nämlich gesagt, dass wir, und das ist der erste Punkt, die erste Eigenschaft, dass wir Kinder Gottes sind. Und mit demselben Geist, mit dem Jesus zu seinem Vater als Sohn kam und Beziehung mit ihm lebte, können wir nun auch zu Gott als seine Töchter und Söhne kommen und mit ihm Beziehung leben. Die zweite Eigenschaft der Identität, die uns Gott schenken will, finden wir in einem sehr bekannten Vers, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und auch wenn das wahrscheinlich so der meistzitierteste Vers der Bibel ist und auch wenn viele diesen Vers kennen, würde ich sagen, hat er seine Relevanz nie verloren und ich glaube, wird er auch nicht. Weil eben haben wir erfahren, dass Gott unser Vater und wir seine Kinder sind. Jedoch verbindet jetzt ja jeder Mensch mit dem Wort Vater etwas Unterschiedliches. Je nachdem, ob ich einen guten Vater in meinem Leben hatte oder nicht, assoziiere ich entweder Positives oder Negatives mit diesem Begriff. Aber in diesem Vers erfahren wir, dass Gott ein liebender Vater ist. Ein liebender Vater, der alles für seine Kinder opferte, der das hergab, was ihm am meisten am Herzen lag, nämlich Jesus. Und ich würde sagen, einen größeren Liebesbeweis gibt es eigentlich nicht. Und so können wir dann eben sicher sein, dass wir nicht nur Kinder Gottes sind, sondern zweitens auch geliebte Kinder Gottes. Und diese Liebe gilt jedem Menschen, sie gilt nicht nur denjenigen, die mit Gott schon unterwegs sind, weil es heißt in dem Vers nicht, denn so sehr hat Gott die Menschen geliebt, die mit ihm unterwegs sind, sondern es heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Also diese Liebe gilt jedem Menschen. Gott liebt jeden Menschen, will jeden Menschen retten und gab deshalb seinen Sohn Jesus Christus auch für jeden Menschen. Und ich denke, es tut gut, wenn wir uns auch das immer wieder vor Augen führen. Kommen wir zur dritten Eigenschaft der Identität, die uns Gott schenken möchte. Wir finden sie im Römerbrief. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Hier sehen wir jetzt eben diesen dritten Aspekt unserer Identität in Gott. Wir sind freie Kinder. Wir sind befreit. Befreit wovon? In dem Vers heißt es, vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich weiß, dass dieser Begriff erstmal sehr abstrakt vielleicht klingt und nicht ganz leicht zu greifen ist. Aber ich glaube, es bedeutet einfach, dass wir befreit sind von all dem, was Macht über uns hat und nicht von Gott kommt. Also was nicht aus der Liebe stammt. Davon sind wir befreit. Aber was das genau in deinem Leben ist, das weiß ich nicht, weil es ist auch bei uns allen verschieden. Ich weiß aber, was es in meinem Leben ist und was es in meinem Leben schon angerichtet hat. Und deswegen ist dieser Aspekt der Freiheit für mich besonders wichtig. Zu wissen, dass diese Dinge nicht mehr meine Identität bilden und nicht das letzte Wort über mein Leben haben, sondern mein himmlischer Vater, der mich als sein Kind annimmt und liebt. Also, drei Eigenschaften unserer Identität in Gott. Erstens, wir sind Kinder Gottes. Zweitens, wir sind geliebte Kinder Gottes. Und um noch einen draufzusetzen, wir sind freie, geliebte Kinder Gottes. Aber was bedeutet das jetzt für unseren Alltag? Weil ich glaube, dieses Thema der Identität ist auch so ein bisschen abstrakt eigentlich. Was bedeutet das jetzt ganz konkret für unsere alltägliche Nachfolge? Wie kann sich dieses abstrakte Thema auf unseren normalen Alltag auswirken? Dazu lesen wir im Epheserbrief einen Abschnitt. Und ich warne euch vor, der Abschnitt fängt erstmal vielleicht mit harten Worten an oder wirkt vielleicht erstmal ein bisschen hart oder kalt. Aber ich glaube, dieser Abschnitt will nicht Druck machen. Also das ist, glaube ich, das Letzte, was er will. Ich glaube, es geht hier dabei darum, eine andere Perspektive aufzuzeigen. Ich gebe mein Bestes, um das zu erklären. Da heißt es: Darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf. Lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben, und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft. Deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus. Sie sind zügellos und in ihrer Habgier unersättlich. Das ist das, was ich mit hart meinte. Aber ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Paulus beschreibt die Identität, die uns Gott schenkt, hier als neue Kleider. Unser altes Leben, das sind die alten Kleider. Wichtig hierbei zu erkennen ist, und das ist die erste Konsequenz für unsere alltägliche Nachfolge, wichtig hierbei zu erkennen ist, dass Gott uns diese Identität nicht aufzwingt oder diese neuen Kleider uns nicht aufzwingt. Er hat sie für jeden Menschen bereitgestellt und überlässt uns dann aber die Wahl, sie anzuziehen oder nicht. Und was wir auch aus dem Text noch schlussfolgern müssen, ist, dass diese Kleider tagtäglich neu angezogen werden müssen. Also es geht hier nicht um eine einmalige Entscheidung, sondern es ist sehr alltagsrelevant, weil Paulus schreibt nicht an Leute, die sich noch nicht für Jesus entschieden haben, sondern er schreibt an die Gemeinde in Ephesus, die bereits an Jesus glaubt, also sich für ihn schon entschieden hat. Also wir haben eine sehr starke Alltagsrelevanz, würde ich sagen. Jeden Tag neu dürfen wir uns dazu entscheiden, als geliebtes Kind Gottes in Freiheit zu leben. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Aber das bedeutet auch, dass wir lernen müssen, die Dinge, die unsere Identität in unserem alten Leben geprägt haben oder negativ geprägt haben, abzulegen. Das ist der zweite Punkt. Wir sollen die alten Kleider ablegen. Und was genau das für Dinge in deinem Leben sind, das weißt nur du selbst, weil nur du selbst kennst dein altes Leben. Und es ist auch wieder total unterschiedlich bei uns allen, was das genau ist. Aber prüf diese Dinge, die es sein könnten in deinem Alltag, und prüfe, ob sie der Identität eines Kind Gottes entsprechen oder nicht. Und das ist irgendwie so eine Erkenntnis, die ich in der Vorbereitung auf diese Predigt hatte. Es geht dabei nicht darum, bestimmte Sachen nicht mehr zu dürfen und bestimmte Sachen zu dürfen, sondern es geht um eine ganz andere Perspektive. Und die Perspektive, um die es geht oder um die es meiner Meinung nach geht, ist: Viele Dinge sind es uns als Kinder Gottes einfach nicht mehr würdig, dass wir sie tun oder dass sie einen schlechten Einfluss auf unser Leben haben. Und dafür können wir nichts, das haben wir alles Jesus natürlich zu verdanken, der uns durch seinen Tod ermöglicht hat, den Status eines Kind Gottes vor Gott zu haben. Wegen ihm können wir nun zu Gott kommen und ihn Vater nennen. Also die Frage ist nicht mehr, ob Gott uns als seine Kinder sieht und annimmt, sondern die Frage ist vielmehr, ob du das annehmen willst oder nicht. Und jeden Tag neu können wir dieses Geschenk entweder annehmen oder ablehnen. Wir können entweder die neuen Kleider anziehen oder die alten Kleider anziehen. Wenn du das nächste Mal jetzt in einer Situation bist, wo deine Kollegen beispielsweise über jemand anderen schlecht reden oder lästern, dann frag dich, ob es einem Kind Gottes entspricht, damit zu lästern. Wenn du das nächste Mal mit dem Auto unterwegs bist und jemand nimmt dir die Vorfahrt, frag dich, ob es einem Kind Gottes entspricht, jetzt einen Wutanfall zu bekommen und den anderen Autofahrer zu beleidigen. Und heute Morgen musste ich mir dieselbe Frage auch stellen. Ich wollte eigentlich mit der Bahn hierher kommen, und dann stand ich um 8:49 Uhr am Bahnsteig und dann heißt es: Bahn fällt aus. Nächste Bahn fährt in einer Stunde. Ich musste aber pünktlich hier sein. Und ich war erstmal total genervt. Und um ehrlich zu sein, habe ich mich auch aufgeregt darüber. Was auch, glaube ich, jetzt auch nicht so schlimm ist, ne? Aber ich habe dann auch gedacht, ja, okay, was bringt mir das denn jetzt? Im Nachhinein habe ich das gedacht, nachdem ich mich aufgeregt habe. Was hat es mir jetzt gebracht, mich darüber so krass aufzuregen? Letztendlich bin ich ja doch irgendwie hierher gekommen, dank dem Bennett, meinem kleinen Bruder, der mir seinen Roller zur Verfügung gestellt hat, und dann bin ich mit dem Roller hierher gekommen. Aber wir können uns das immer mal wieder fragen. Entspricht es einem Kind Gottes, sich so und so zu verhalten? Oder eine andere Sache, wenn du das nächste Mal einen freien Tag hast, frag dich, wie ein Kind Gottes mit diesem Geschenk der Zeit umgehen würde. Und worum es mir dabei nicht geht, ist, dass die Antwort sein muss, dass man den ganzen Tag Bibel liest und stille Zeit macht. Ich glaube, das muss nicht die Antwort sein. Und bei vielen alltagsrelevanten Fragen ist so ein Schwarz-Weiß-Denken, wo es nur eine Antwort gibt, nicht angebracht. Das ist verkehrt. Deswegen, ich bin nicht hier, um Antworten auf solche Fragen zu geben, sondern es geht mir vielmehr darum, euch zu ermutigen, selber über diese Sachen nochmal nachzudenken. Jetzt kann ich nicht mehr reden. Vor allem aber aus der Perspektive eines Kind Gottes über diese Fragen nachzudenken. Also so ein Perspektivwechsel. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich in ganzer Fülle die Identität eines Kind Gottes ausleben würde. Das ist definitiv nicht so. Ich tue leider immer wieder Dinge, die meiner alten Identität viel mehr entsprechen als meiner neuen Identität. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. In Gottes Augen bin ich zwar sein Kind, aber manchmal vergesse ich selber diese Perspektive und tue eben Dinge, die es eigentlich unwürdig sind, von einem Kind Gottes getan zu werden. Und somit muss auch ich immer wieder darüber reflektieren, ob man überhaupt erkennen kann, dass ich jetzt zu Gott gehöre und so lebe, wie es ihm gefällt. Das ist nämlich genau das, wozu uns Paulus auffordert in dem Vers vorher. Und vor allem scheint mir das wichtig zu sein, wenn wir uns nochmal auf die Vision der Petrusgemeinde besinnen. Ihr erinnert euch, die Vision wurde vor ein paar Wochen hier vorgestellt und sie lautet: Wir wollen Gott ehren und uns dafür einsetzen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, ein Zuhause finden und im Glauben wachsen. Wenn wir den zweiten Aspekt dieser Vision nochmal betrachten, nämlich dass wir uns dafür einsetzen wollen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, dann bin ich davon überzeugt, dass der beste Einsatz, um Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu bringen, der ist, selbst ein Leben zu führen, das von der Liebe Gottes geprägt ist und was die Liebe Gottes sichtbar macht. Und ich bin auch überzeugt, dass der Grund, warum viele Leute vom Glauben an Jesus abgeschreckt sind, der ist, dass das Christentum leider immer wieder von Leuten repräsentiert wurde und auch wird, die nach außen hin zwar, also mit ihren Worten, Jesus bezeugen, diesen Worten aber mit ihren Taten widersprechen. Also eben nicht diese Liebe nach außen hin tragen. Und so gesehen schaden sie dann sogar dem Ruf des Christentums und letztendlich leider auch dem Ruf Jesu, weil viele Menschen Christentum und Jesus gleichsetzen und nicht separat voneinander betrachten. Also so beobachte ich das zumindest in meinem Freundeskreis, wenn ich über dieses Thema mit vielen Leuten rede, dann ist Jesus und Christentum oder was im Namen des Christentums geschehen ist, wird schnell gleichgesetzt. Also was natürlich verkehrt ist, aber was nun mal so ist. Wenn unser Leben und unsere Taten nicht von der Liebe Gottes geprägt sind, dann können wir so viel, wie wir wollen, von der Liebe Gottes reden. Die Leute haben zu Recht keinen Grund, unseren Worten zu trauen. Andersherum, wenn wir bei unseren Menschen aber durch ein Leben auffallen, das die Liebe Gottes nach außen hin trägt, ist auch unser wörtliches Zeugnis authentisch. Vielleicht braucht es das Zeugnis unseres Lebens manchmal mehr als das unserer Lippen. Bitte versteht mich nicht falsch. Das Letzte, was ich will mit dieser Predigt, ist Druck zu machen, dass man jetzt alles richtig machen muss. Ich weiß genau, dass es Wunschdenken ist, zu glauben, dass wir alle von heute auf morgen nur noch der Liebe Gottes entsprechend handeln könnten. Dafür sind wir alle viel zu viel Mensch und viel zu wenig Gott. Und so wie der Titel der aktuellen Predigtreihe Auf dem Weg nach Jerusalem lautet, so sind auch wir, solange wir auf dieser Erde sind, noch auf dem Weg und eben noch nicht am Ziel des kommenden Jerusalem im Himmel sozusagen. Wichtig ist nur, dass wir uns in Richtung Ziel auch bewegen. Und ich denke auch nicht, dass meine Predigt euch Dinge jetzt gezeigt hat, die ihr zum ersten Mal heute gehört habt. Und es gab bestimmt auch schon etliche Predigten über das heutige Thema oder die heutigen Bibeltexte. Ich glaube, es ist einfach nur sehr wichtig, sich an diese Relevanz dieses Themas der Identität in Gott immer wieder zu erinnern. Und wenn es einer nötig hat, daran erinnert zu werden, dann bin ich das. Und was mir auch noch sehr wichtig ist zu betonen, ist, dass wir unseren Status als Kind Gottes nicht verlieren, wenn wir es mal wieder nicht geschafft haben, die Dinge sein zu lassen, die einem Kind Gottes nicht entsprechen. Also wenn wir wieder mal gescheitert sind, dann bedeutet das nicht, dass wir jetzt keine Kinder Gottes mehr sind. Vor so einem Denken sollten wir uns auf jeden Fall hüten, weil sonst ist man leicht versucht, andersherum zu denken, dass dieser Status vom eigenen Tun abhängig wäre und dass man ihn sich vielleicht dann ja auch verdienen könnte. Aber wer so denkt, hat den Kern der Botschaft Jesu leider nicht erkannt. Unser Status als Kind Gottes ist ein Geschenk, das uns Jesus ermöglicht hat, und wir müssen es uns schenken lassen können, wie ein Kind sich beschenken lassen kann und sich einfach über das Geschenk freuen kann, einfach Danke sagen kann und sich freuen kann und das Geschenk auch annehmen kann. Okay, wenn wir jetzt unseren Status als Kinder Gottes aber also geschenkt bekommen haben und unser Verhalten eben nicht mehr darüber bestimmt, ob wir ihn behalten oder nicht, warum ist es dann trotzdem so wichtig, darauf zu achten, wie man sich verhält, wie man lebt oder Dinge nicht mehr zu tun, die einem Kind Gottes nicht entsprechen? Der Grund dafür ist recht simpel, aber reicht meiner Meinung nach aus. Diese Dinge tun uns, unseren Mitmenschen und insgesamt Gottes ganzer Schöpfung einfach nicht gut. Und das ist der Grund. Und deswegen passen sie einfach nicht mehr zu uns. Und das ist die dritte Konsequenz. Dinge, die nicht zu Gott und zu seiner Liebe passen, passen auch nicht zu seinen Kindern. Weil wir haben einen Vater, der nur Gutes für die Welt will, die er ja eben so sehr geliebt hat, dass er für sie ihren Sohn hergab. Und weil unser Vater so ist, ist es für uns so unpassend, Dinge in unserem Leben zu behalten, mit denen unser Vater, wenn wir ehrlich sind, verfeindet ist. Und es ist verrückt, aber scheinbar liebt uns Gott so sehr, dass es ihn nicht kalt lässt, wenn wir an eben diesen Dingen festhalten. Weil im selben Abschnitt wie eben, ein paar Verse weiter heißt es, tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Das fand ich irgendwie verrückt, diesen Vers nochmal zu lesen, dass wir Dinge tun können, die den Heiligen Geist traurig machen. Und für mich bleibt es irgendwie ein großes Geheimnis, warum Gott Menschen geschaffen hat, die ihn potenziell traurig machen können. Aber vielleicht ist es sogar so ähnlich wie bei uns Menschen. Auch wir bekommen Kinder, obwohl wir wissen, dass sie uns eines Tages ablehnen können oder sich von uns abwenden können oder wir sie auch verlieren können. Und ich glaube, das lässt keinen liebenden Vater und keine liebende Mutter ganz kalt. Aber trotzdem ist es das Kind dann wert gewesen, gezeugt zu werden. Doch wie traurig und verzweifelt muss Gott gewesen sein, dass er sich entschied, seinen eigentlichen Sohn Jesus Christus den Weg ans Kreuz gehen zu lassen, nur damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Damit wir auch zu Gott als seine Kinder kommen können. Lasst uns versuchen, alltäglich auf diese Liebe angemessen zu reagieren, auf diese Liebe mit Liebe zu reagieren. Und lasst uns versuchen, in der kommenden Woche und sonst natürlich auch, die neuen Kleider anzuziehen, die uns Gott geschenkt hat, und so zu leben, dass wir Gottes Heiligen Geist nicht traurig, sondern glücklich machen. Der Antrieb für ein Leben nach Gottes Willen sollte nicht Angst vor Strafe sein. Er sollte auch nicht Selbstgefälligkeit sein, dass man irgendwie denkt, ich bin so krass, ich halte mich daran, ich mache das, ich tue das nicht und das auch nicht. Das ist Selbstgefälligkeit und das sollte nicht die Motivation sein. Der Grund für ein Leben nach Gottes Willen sollte ein ganz anderer sein. Wenn wir es wirklich begreifen, wie sehr Gott uns liebt, dann wollen wir ihn glücklich machen. Und je mehr wir das tun, desto mehr erkennen wir, warum Gott will, dass wir bestimmte Dinge tun und andere Dinge nicht. Denn wir erkennen, dass sie uns und unseren Mitmenschen entweder gut tun oder schaden. Und je mehr wir das erkennen, desto mehr wird Gottes Wille auch zu unserem Wille. Und ich denke, das ist der Prozess, den Paulus meint, wenn er sagt in Vers 23, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Also lasst uns in tiefer Dankbarkeit diese neue Identität annehmen, die uns Gott geschenkt hat. Ich bin davon überzeugt, dass es unseren Vater im Himmel sehr glücklich macht und ihn von Herzen freut. Zum Schluss würde ich gerne nochmal die Punkte zusammenfassen, über die ich gerade gesprochen habe, weil es relativ viel ist und nicht ganz so leicht ist, das jetzt alles abzuspeichern. Wir haben als erstes uns Jesu Identität angeschaut. Und wir haben dabei festgestellt, dass es Jesus irgendwie total egal ist, was die Leute von ihm denken, weil seine Identität eben nicht von den Leuten kommt. Er lässt sich seine Identität von Gott zusprechen. Und deswegen hat er diese Selbstsicherheit über sich selber, über seine eigene Person. Dann haben wir uns angeschaut, wie die Identität aussieht, die Gott uns auch zusprechen möchte. Und dabei haben wir drei Punkte gesehen. Erstens, dass wir Kinder Gottes sind. Zweitens, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Und drittens, dass wir freie Kinder Gottes sind. Und zum Schluss haben wir uns Gedanken über den Alltag gemacht, was das für die nächste Woche, aber generell für den Alltag auch bedeutet. Wir haben gesehen, Gott zwingt uns die neuen Kleider nicht auf. Zweitens, wir sollen die alten Kleider ablegen. Paulus fordert uns dazu irgendwo schon auf. Und drittens haben wir gesehen, dass Dinge, die nicht zu Gott passen, auch nicht zu seinen Kindern passen. Und dass das der Grund ist für ein Leben nach Gottes Willen. So, und damit bin ich am Ende meiner Predigt. Ich freue mich sehr, dass ich hier meine Gedanken mit euch teilen durfte. Und um auf den Anfang nochmal zurückzukommen, ich bin immer noch Joel, bin immer noch 23 Jahre alt und werde weiterhin hoffentlich wahrscheinlich auch Musik und Philosophie auf Lehramt studieren. Vor allem aber bin ich ein geliebtes und freies Kind Gottes. Und wer bist du?